ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 26. November. Wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
An einem Dienstag, der im Prinzip ganz normal angefangen hat, so wie immer, unter anderem mit dem Blick ins Mailfach. Und eines der Themen dort heute aktuell der Zivilschutz bzw. Nicht-Zivilschutz in Deutschland. Da schreibt unser Hörer Klaus Zentorbi.
Im Raum Wittlich-Bernkastel-Kues gibt es nach Auskunft des Landkreises Bernkastel-Wittlich keine Schutzräume für die Bevölkerung. Der Landkreis liegt im Zentrum der Primärziele Büchel-Spangdahlem-Ramstein. Es gibt auch ansonsten keinerlei Vorkehrungen. Das wäre doch auch ein Thema für den Podcast. Oder ist ein solches Thema zu heikel und zur Vermeidung der Verunsicherung der Bevölkerung verboten?
Nein, das ist es nicht. Und ganz im Gegenteil, wir hatten dieses Thema ja auch schon ausführlich, nämlich am 12. Januar in der Folge »Wenn der Krieg zu uns kommt«. Einen Link gibt's in den Shownotes. Aber jetzt nach dem russischen Angriff auf Dnipro mit einer offenbar weiterentwickelten Mittelstreckenrakete, die eben locker auch Ziele in Deutschland erreichen kann, ist die Debatte wieder da. Ganz konkret die Bunkerfrage. Laut Innenministerium wären von ursprünglich um die 2000 aktuell nur noch 579 Bunkerräume in Deutschland nutzbar, mit Platz für gerade mal 480.000 Menschen. Vielerorts, siehe Mail, sogar komplette Fehlanzeige. Angesichts der sich verschärfenden internationalen Bedrohungslage, wie es heißt, soll es jetzt bei uns bald wieder mehr Bunkerräume geben. Derzeit werde beabsichtigt, Eckpunkte für ein Schutzraumkonzept auszuarbeiten. Das hat ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin gesagt. Man rechne jetzt mit umfangreichen Abstimmungen und daher werde der Prozess noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Der Fairness halber auch erwähnt, zuerst hatte die Bild darüber berichtet. Es soll dann auch darum gehen, so sagt das Ministerium, erstmal zu erfassen, welche Einrichtungen überhaupt für Flucht- und Schutzräume in Frage kommen. Tiefgaragen zum Beispiel, U-Bahnhöfe, auch private Kellerräume. Und die sollen dann ertüchtigt werden. Es sieht tatsächlich so aus, als würden wir so langsam wach. Und zwar mit einem Schrecken. Das sagte Dr. Cornelius Friesendorf vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg bei NDR Info.
Es ist tatsächlich so, dass diese Art der Kriegführung eigentlich für vergessen galt und dass diese klassischen Waffenkategorien aus dem Kalten Krieg wieder relevant sind. Panzer, Artillerie, Gefechtsfahrzeuge.
Und damit eben auch die Frage, wie schützen wir uns davor? Es wird aber eben dauern, bis es wieder mehr Bunker gibt. Wir können aber alle durchaus auch selbst was für unsere Sicherheit tun, und zwar jetzt gleich. Heute Nachmittag noch oder morgen. Schweden hat da das Beispiel gegeben mit einer Broschüre, die den Menschen im Land klipp und klar sagt, erstmal auch, was der Staat nicht leisten kann und was sie selbst machen müssen. Der Titel der Broschüre ist »Om Krisen eller Kriget komma«, zu Deutsch »Wenn die Krise oder der Krieg kommt«. Die gibt es jetzt in überarbeiteter Fassung, ist an alle schwedischen Haushalte gegangen und übrigens ähnlich jetzt auch in Norwegen und in Finnland verteilt worden. Der Kernpunkt ist, die Menschen müssen davon ausgehen, dass sie im Fall eines Falles eine Woche lang mindestens ohne öffentliche Hilfe irgendwie klarkommen müssen. Dass sie also erstmal für sich selbst und auch für ihre Nachbarn sorgen sollen. Da geht es dann um Wasser, um Nahrung, Wärme natürlich, Medikamente, Bargeld, Toiletten. Vergleichbares haben wir meines Wissens in Deutschland nicht. Aber diese Broschüre gibt es übrigens in gut verständlichem Englisch auch. Und sie ist ein prima Leitfaden für alle, der nämlich keine Panik verbreitet, dafür aber eine Menge guter Tipps hat. Auch für das, was in Deutschland am wahrscheinlichsten wäre, nämlich nicht der große Raketenangriff, wir sind in der NATO, aber eben doch zum Beispiel ein hybrider Angriff auf unsere kritische Infrastruktur, wie er auch in Schweden erwartet wird. Diese Broschüre kann man sich downloaden, den Link haben wir in den Shownotes. Und ganz kurz dazu noch, ich war im Sommer im Urlaub wieder in Stockholm, habe einen alten Freund besucht, einen ehemaligen Offizier, und wir haben darüber geredet, hybride Angriffe. Da hat er mir gesagt, der sicherste und schnellste Weg, vor allem Ballungszentren schwer zu treffen, sei es, die Wasserversorgung zu zerstören. Gar nicht mal mit dem primären Ziel, den Menschen das Trinkwasser zu nehmen, sondern die Toilettenspülungen. Das alleine würde innerhalb von ein paar Tagen zur Massenflucht führen. Das ist keine Spinnerei, das ist ein reales Szenario, das sich schwedische Militärs und Zivilschützer mal überlegt haben. Wie hat kürzlich ein Bundeswehroffizier gesagt beim Besuch des britischen Flugzeugträgers Queen Elizabeth bei uns hier in Hamburg, Wir sind nicht im Krieg, aber eben auch nicht mehr im Frieden. Die Bestätigung dieser Erkenntnis, leider, jetzt auch von Kai im aktuellen Lagebericht.
Ja, absolut. Ich würde gern noch ein bisschen bei deinem Thema eigener Schutz bleiben, Carsten. Dazu gehört auch, wie wir ja leidvoll erfahren müssen in diesen Tagen, der Schutz der kritischen Infrastruktur vor den angesprochenen hybriden Angriffen. Was die Beschädigung zweier Unterwasserkabel in der Ostsee betrifft, wir hatten ja darüber berichtet, gehen Schweden, Dänemark und die Bundesregierung ja fest von Sabotage aus. Die Untersuchungen dazu laufen, auch die Bundespolizei ist daran beteiligt. Letzter Stand, Dienstagmittag, die schwedischen Behörden haben das verdächtige chinesische Schiff, das sich ja zur kritischen Zeit in der Nähe des Tatorts befunden haben soll, gebeten, sich für Untersuchungen in schwedische Gewässer zu begeben. Weniger eindeutig, dass es sich um einen Fall von Sabotage handelt, ist bislang der Absturz des DHL-Frachtflugzeugs, das sich auf dem Weg von Leipzig nach Vilnius befand und am Montag ganz in der Nähe des Flughafens in Litauen abgestürzt ist. Man könne Sabotage nicht ausschließen, sagt die litauische Regierung, bleibt aber einigermaßen vorsichtig und fügt hinzu, wir sollten noch nicht allzu viel spekulieren. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Schutz, Carsten. Um den Schutz der Ukraine, aber auch um Selbstschutz ging es bei einem Treffen einer Gruppe von Staaten, von denen wir vielleicht in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren und vor allem in den kommenden Trump-Jahren womöglich noch öfter hören werden. Es geht um die Gruppe der Fünf oder Group of Five, bestehend aus Deutschland, Frankreich, Polen, Italien und dem ja nicht mehr EU-Land Großbritannien. Jedenfalls scharte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Montag erstmalig die Vertreter dieser Staaten um sich mit einem Ziel, die Ukraine und sich selbst, also Europa, gegen Trump zu imprägnieren, also zu ergründen, wie man die Ukraine weiter zu schützen und zu versorgen in der Lage ist, selbst wenn die USA mit Donald Trump im Weißen Haus ihre Hilfen herunter oder gar auf Null fahren und dann natürlich auch die eigene Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Das soll in einem ersten Schritt erreicht werden, indem man die ukrainische Rüstungsproduktion ankurbelt, was mit den Zinserträgen aus eingefrorenen russischen Geldern finanziert werden soll. Als Beispiel hat Boris Pistorius die Entwicklung und Beschaffung von KI, also mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Drohnen und die Munitionsproduktion genannt, wo, wie er anmerkte, einst ja ein extremes Missverhältnis zu beklagen war zu Ungunsten der Ukraine. Jetzt aber herrsche, so hat es Pistorius gesagt, fast Gleichheit. Trotzdem gibt es aber natürlich überhaupt keinen Grund zur Entwarnung.
Der russische Krieg gegen die Ukraine ist faktisch, wenn man auf die Beteiligten im Hintergrund oder auch auf dem Schlachtfeld, wenn man sich das anschaut, kein regionaler Konflikt mehr, hat eine internationale Dimension bekommen.
So mahnte der deutsche Verteidigungsminister und nannte als Beispiel die nordkoreanischen Soldaten, die Putin zynischerweise, wie er sagte, mit einer Einmalzahlung von 2000 Euro bedacht habe.
Unser Ziel, die Ukraine muss aus einer Position der Stärke heraus agieren können.
Tja, im Moment sieht es, Carsten, nach dem genauen Gegenteil an der Frontlinie aus, dazu gleich mehr. Die Ukraine befindet sich eher in einer Position der Schwäche, muss man so sagen. Und auch was die Stärkung der europäischen Verteidigung angeht, konkret genannt wurde, da die Entwicklung von europäischen Langstreckenwaffen zum Beispiel, haben wir viele auch richtige Worte gehört, auch schon in den ersten Trump-Jahren ab 2016. Nur die Taten blieben, das wissen wir dahinter zurück. Also muss diese Gruppe der Fünf, deren Idee ja geboren wurde, am Tag des Trump-Wahlsiegs Anfang November, als Pistorius spontan noch am selben Abend Paris und seinen Amtskollegen Le Cornu besuchte, also müssen diese beiden und überhaupt die Fünf den Beweis erst noch antreten, dass sie wirklich etwas bewegen können. Das nächste Treffen ist für Anfang 2025 geplant.
Jetzt sind wir ja schon mal bei Boris Pistorius, Kai. Das Verteidigungsministerium hat jetzt eine Debatte heraufbeschworen, eine ganz andere und eine, die es sicher gern vermieden hätte. Da geht es doch tatsächlich um neue Uniformen für die Bundeswehr.
Ja, man könnte fast sagen, da ist die eine K-Frage geklärt, die Kanzlerkandidaturfrage. Es steht ja seit Ende vergangener Woche fest, dass die SPD nicht mit Pistorius ins Rennen geht. Da kommt jetzt die nächste K-Frage um die Ecke, die Klamottenfrage nämlich. Die kommt natürlich vor allem deshalb ungelegen, weil sie mitten in die Diskussion fällt über zu klamme Kassen für die Truppe, über weiterhin eben trotz 2% und Sondervermögen, eben eklatante Ausrüstungsmängel, Stichwort Kriegstüchtigkeit. Es geht jetzt also um die Ausgehuniform der Soldatinnen und Soldaten, also das, was man bei besonderen Anlässen ja trägt, aber auch im sogenannten Innendienst bei den Soldaten, die für die NATO oder für die EU abgestellt sind, Carsten. Das sind, glaube ich, diese grauen Sakkos, richtig? Die wir auch gut kennen. Du kennst sie noch besser.
Ich glaube, ich habe noch eins im Schrank oben, aber seit 30 Jahren nicht mehr an. Ich weiß gar nicht, ob ich danach reinpasse. Gemocht habe ich es nie. Grau ist übrigens ja nur beim Heer. Die Luftwaffe hat blau, die Marine schwarz. Aber es ist ehrlich gesagt eine Gespensterdiskussion, weil ich war damals in so einer Kommandobehörde, ein Divisionskommando eingesetzt. Da war es uns damals schon freigestellt. Wir konnten den sogenannten kleinen Dienstanzug, also kleinen Diener tragen oder Grünzeug, und ich sehe heute ja auch selbst den Generalinspekteur gerne im Kampfanzug durch die Gegend rennen. Auch ein Signal nach außen, wir sind eine Armee, die sich nicht nur verwaltet, die auch kämpfen kann. Also ich glaube, diese Ausgehuniform ist eine Diskussion, die komplett überflüssig ist, und bequem waren sie nie. Man trägt sie selten. Ich verstehe nicht, warum da nicht jemand jetzt auf die Bremse geht und sagt, Verträge hin und her, wir haben andere Prioritäten.
Jetzt muss man ja dazu sagen, diese Grundsatzentscheidung, diese Ausgehuniform zu erneuern, ist eigentlich schon vor Jahren gefallen. Die ist dann zurückgestellt worden, und dann ist aber tatsächlich vergangene Woche, deshalb reden wir aktuell drüber, beim Haushaltsausschuss der Antrag eingegangen. Das soll, Originalzitat jetzt, den Zweck erfüllen, eine Verbesserung von Schnittführung und Obermaterial, um damit die Passform und den Tragekomfort zu erhöhen. So heißt es da wörtlich in dem Antrag an den Haushaltsausschuss. Und es geht eben nicht um Peanuts, sondern es geht um insgesamt über 800 Millionen Euro für neue Ausstattung. Etwas mehr als 300 der, genau gesagt, 825 Millionen Euro sind bereits vertraglich gebunden. Jetzt soll der Haushaltsausschuss die restlichen knapp 520 Millionen für die neuen Ausgehuniformen beschließen. Aber ich habe so ein bisschen bei dir rausgehört, so viel Verständnis hast du für diese Debatte gerade nicht.
Nee, absolut nicht. Also das ist tatsächlich ein Ding, das zur Unzeit kommt. Und ich glaube eben auch, die grünen Uniformen sind sowieso viel praktischer. Und ja, einfach mal vergessen das Ding. Das Geld kann man besser anders ausgeben.
Und ist ja auch die Frage, ob so eine Ausgehuniform gegen die wachsende russische Bedrohung wirklich ausreichend schützen kann. Es gibt ja schon die eine oder andere zynische Anmerkung auch von Kameraden in den Foren, dass man dann wenigstens gut aussehe, wenn man von Putins Truppen eines Tages besiegt oder gefangen genommen werde. Das vielleicht ein bisschen sehr zynisch. Vielleicht kann Minister Pistorius etwas ganz anderes ein wenig hinwegtrösten über eine Woche, die eben wegen dieser besagten K-Fragen ganz gewiss nicht die seine war. Es gibt eine aktuelle Umfrage des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, im Sommer bereits durchgeführt, die aber jetzt publik wurde. Die hat ergeben, dass der neue Wehrdienst, von Pistorius ja bereits durchs Kabinett gebracht, wenn auch noch nicht durch den Bundestag, dass dieser neue Wehrdienst breiten Rückhalt genießt. Eine Mehrheit der Männer spricht sich dafür aus. Und, fand ich auch interessant, im Falle eines militärischen Angriffs wäre die Mehrheit der Männer in Deutschland, nämlich 61%, das sind tatsächlich 4 Prozentpunkte mehr im Vergleich zur letzten Umfrage, sind bereit, Deutschland mit der Waffe zu verteidigen. Die Frauen sind da ein bisschen verhaltener, auch wenn der Wert auch hier gestiegen ist. Sie würden genau das tun, Deutschland mit der Waffe verteidigen, sagen 21% der Frauen. Und diese und andere interessante Erkenntnisse stellen wir gerne in die Shownotes.
Das ist wirklich spannend. Und irgendwie auch ganz positiv, finde ich. Aber lassen wir jetzt mal die deutsche Debatte beiseite, schauen in die Ukraine selbst. Kai, da wird ja die Lage für das Land schwieriger und schwieriger und schwieriger.
Ja, es zieht sich ja so ein bisschen durch unsere letzten Folgen, diese Erkenntnis. Es bleibt dabei, dass die russischen Truppen an gleich mehreren Frontabschnitten, vor allen Dingen im Osten der Ukraine, vorrücken. Aktuelles Beispiel: Es ist ihnen übereinstimmenden Berichten zufolge gelungen, in die Stadt Kurachowe einzudringen, einem Ort, der wochenlang eingeschnürt war, von mehreren Seiten belagert wurde, teilweise schon mit dem ja Monate umkämpften Bachmut verglichen wurde. Kurachowe liegt deutlich südlich von Pokrovsk, dieser ja strategisch wichtigen Stadt, an die Russland vor allem von Süden her immer dichter heranrückt. Insgesamt, das ist ja schon die Erkenntnis der vergangenen Wochen gewesen, gewinnen die russischen Soldaten in einem Tempo an Boden, das es so lange nicht gegeben hat. Deutlich schneller, warnt auch das Institute for the Study of War, käme Russland voran als im ganzen Jahr 2023. Und die Experten sprechen auch von Schwächen bei der ukrainischen Armee, die nun ausgenutzt würden. Ukrainische Offizielle warnen sogar vor einem möglichen Angriff auf die ja wichtige Stadt Saporischschja im Süden des Landes, die von der Frontlinie etwa 30 Kilometer entfernt liegt. Auch wenn das alles, sollte man immer wieder einordnend dazu sagen, auch wenn dieses angesprochene Tempo natürlich überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem Vorrücken Russlands in den ersten Kriegstagen oder in den ersten Kriegswochen und auch nicht bedeutet, dass die ukrainischen Linien vor dem Zusammenbruch stehen. Hinzu kommen weiterhin gnadenlose Luftangriffe von russischer Seite. Allein in der Nacht zum Dienstag, so berichten es die ukrainischen Behörden, hätte Russland die Ukraine mit 188 Drohnen und 4 ballistischen Raketen des Typs Iskander angegriffen. 76 Drohnen seien abgeschossen worden, aber natürlich wurde auch wieder Energieinfrastruktur getroffen in der Ukraine. Es ist eine Rekordzahl, so viele dieser unbemannten Flugobjekte hatten das Land zuvor noch nie attackiert, heißt es von ukrainischer Seite. Das Land versucht sich dagegen zu wehren, seinerseits mit Drohnenangriffen, offenbar auch mit dem Einsatz der kürzlich ja für russisches Territorium freigegebenen Attackams. Drohnen haben offenbar ein Öldepot in der russischen Region Kaluga getroffen. Die befindet sich doch in nennenswerter Entfernung von der ukrainischen Grenze. Und auch gibt es Berichte, dass die Ukrainer ein russisches Flugfeld in der Region Kursk angegriffen haben. Und es sei auch gelungen, ein russisches S-400-Flugabwehrsystem ebenfalls in Kursk auszuschalten. Dabei soll ebenfalls eine Attackams-Rakete zum Einsatz gekommen sein.
Jetzt hatten wir, Kai, ja am Freitag schon über den Einschlag der russischen Rakete im ukrainischen Dnipro berichtet. Ich habe es eingangs auch kurz erwähnt, das ist ein Ereignis, das nach übereinstimmenden Angaben von vielen als einschneidend bewertet wird, weil es sich eben wohl um eine neuartige oder zumindest weiterentwickelte Rakete handelt. Nach Angaben des russischen Präsidenten Putin sogar um eine Hyperschallrakete, die seine Militärs Oreshnik nennen. Was sind da im Moment so die neuesten Erkenntnisse?
Es haben erstmalig jetzt Journalisten Trümmer dieser Rakete zu Gesicht bekommen. Vorgeführt wurden sie vom ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU. Es liegt natürlich noch vieles im Dunkeln, was diese Waffe betrifft. Die ukrainische Seite hat auch bislang nicht bestätigt, dass es sich genau um diesen Typ, also eine russische Mittelstreckenrakete vom Typ Oreshnik, was ja übersetzt Haselbusch bedeutet, handle. Ein Geheimdienstvertreter, der sich als Oleg ausgab, erklärte in die Kameras lediglich, dass wir hier über eine ballistische Rakete reden, aber er unterstrich, dass dieser Angriff tatsächlich eine völlig neue Qualität habe.
Es ist das erste Mal, dass die Überreste einer solchen Rakete auf dem Gebiet der Ukraine gefunden wurden. Ein solches Objekt ist von Seiten der Ermittler nie zuvor dokumentiert worden.
Die Ermittlungen gingen weiter, fügte der Mann noch an. Wir können ja nochmal zusammenfassen, was wissen wir bislang. Nach ukrainischen Angaben war diese Rakete 15 Minuten in der Luft, bevor sie in Dnipro einschlug, und zwar mit einer Spitzengeschwindigkeit in der Luft von mehr als 13.000 Kilometern pro Stunde. Das wäre das über Achtfache der Schallgeschwindigkeit. Russland behauptet ja, es sei unmöglich, diese Waffe abzufangen. Das können wir nur schwer unabhängig überprüfen. Die ukrainische Seite sagt auch, sie weiß, wo sie abgefeuert wurde, und zwar vom Testgelände für ballistische Raketen in Kapustin-Jar, also nahe der Grenze zu Kasachstan. Mittelstreckenraketen, Carsten, das nochmal zur Erinnerung, haben eine Reichweite von bis zu 5.500 Kilometern. Und US-Angaben zufolge fußt das Design dieser Waffe auf der Interkontinentalrakete RS-26. Das hattest du ja auch schon erläutert. Was ja auch Meldungen veranlasste, Russland könnte erstmalig und beunruhigenderweise eine solche Waffe in diesem Krieg benutzt haben. Aber in jedem Fall steht fest, das sollte vor allem ein Signal der Einschüchterung an die Adresse der Europäer sein. Also der Versuch, sie von einer stärkeren Unterstützung der Ukraine abzubringen. Es war auch erneut eine Nukleardrohung, denn alle Welt weiß, dass diese Art von ballistischen Raketen auch mit Atomsprengköpfen ausgestattet werden können. Und nicht zuletzt, was kann sich ein Diktator als allerletztes erlauben? Er kann auf gar keinen Fall schwach aussehen. War das tatsächlich auch der Versuch Putins, der war ja extra nach diesem Angriff vor die Kameras getreten, Stärke zu zeigen, nachdem die Ukraine Attackams-Raketen erstmalig gegen ein Ziel auf russischem Boden eingesetzt hatten? Etwas, was den russischen Militärs ja durchaus Sorge bereitet. Und nun hat Michailo Podolyak, der ja so wichtige Berater des ukrainischen Präsidenten, gesagt, das sei alles Ausdruck absoluter Angst bei Putin. Hat der Bild am Sonntag gesagt, der Kreml-Chef versuche den Westen mit seinen Drohungen zu erschrecken.
Ja, das sieht so aus. Aber dagegen spricht ja auch, gegen jetzt Freude als Ukraine-Fan sozusagen, spricht, was du vorher geschildert hast, dass militärisch eben auch vieles nicht so gut läuft im Moment. Jetzt zum Schluss, Kai, nochmal zwei Meldungen, die verdeutlichen, wie sehr sich die Ukraine in einem Abnutzungskrieg befindet, Russland natürlich auch, und wie händeringend eben nicht nur die ukrainische Armee, sondern auch die russische Soldaten für die Front braucht.
Ja, da hätten wir zum einen die Meldung, dass Putin junge Männer jetzt mit einem Schuldenerlass zu ködern versucht. Kredite im Wert von umgerechnet bis zu 91.000 Euro könnten potenziellen Soldaten erlassen werden, wenn sie sich bereit erklären zu kämpfen. Ein entsprechendes Gesetz hat der russische Machthaber jetzt unterzeichnet. Und Schulden bei jungen Männern und Familien sollen in Russland tatsächlich gar nicht so selten sein. Und dann haben wir noch die wahrscheinlich deutlich schlagzeilenträchtigere Nachricht, dass Putin sich nun allen Ernstes bei den Houthi-Milizen im Jemen Hilfe holt. Die Financial Times, seriöses Blatt, berichtet, es seien bereits hunderte jemenitische Söldner gewonnen worden, mit Hilfe der Miliz, die dem Russland-verbündeten Iran sehr nahe steht. Der Zeitung liegt sogar ein Rekrutierungsvertrag vor. Das heißt, nach Nordkorea, jetzt also womöglich Jemen. Da wirkt die russische Erzählung, Carsten, der Westen würde diesen Konflikt ausweiten und internationalisieren, doch einigermaßen aberwitzig aus meiner Sicht, wo es doch offensichtlich Putin ist, der sich aus allen Himmelsrichtungen Hilfe für seinen Angriffskrieg holt. Jüngstes Beispiel und ein gefundenes Fressen übrigens für die russische Propaganda, der Fall eines Briten, der sich als Söldner bei den ukrainischen Streitkräften verdient hatte und jetzt in Kursk in russische Kriegsgefangenschaft geraten ist. Aber im Gegensatz zu den tausenden nordkoreanischen Kämpfern und den womöglich hunderten jemenitischen sind das doch eher Einzelfälle. Und die Houthi-Kooperation übrigens besorgt nicht nur die Ukraine ganz unmittelbar, sondern natürlich auch den Westen, weil die Befürchtung besteht, und die ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, dass im Gegenzug Moskau den Houthi-Rebellen Waffen liefern könnte, und zwar solche, die sie auch für Angriffe gegen zivile Schiffe im Roten Meer nutzen könnten. Das tun sie ja sowieso schon, aber diese Waffen wären dann womöglich deutlich gefährlicher als die Drohnen, die eine internationale Koalition dort beständig abzuwehren versucht.
Und damit sind wir wieder auf dem aktuellen Stand, wissen alles, was wichtig ist im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine, dem russischen Angriffskrieg. Vielen Dank, Kai. Und damit zum Schwerpunkt in dieser Streitkräfte- und Strategien-Ausgabe. Da geht es um den Einsatz von Streitkräften nicht zum Kampf, sondern im Auftrag der Diplomaten. Damit meine ich jetzt nicht nur den Einsatz etwa von Militärattachés an Botschaften. Da spricht man ja ein alter Scherz vom Kampf an der Cocktailfront. Ist auch wichtig, aber eben nur ein Aspekt. Ein anderer zum Beispiel ist die Reise zweier deutscher Kriegsschiffe in den Indopazifik. 7 Monate sind die Fregatte Baden-Württemberg und das Versorgungsschiff Frankfurt am Main unterwegs, flankiert von Übungen der Luftwaffe. Auf ihrer Fahrt machen die beiden Kriegsschiffe in mehreren Häfen Halt, nehmen an internationalen Marinemanövern teil. Und Mitte Dezember, also relativ bald, soll die Mission dann auch beendet sein. Meine Kollegin Julia Weigelt hat sich das Thema mal vorgenommen und hat recherchiert, wann solche, wie es heißt, verteidigungsdiplomatischen Einsätze eigentlich als Erfolg gewertet werden können. Julia ist jetzt zugeschaltet. Du hast ja mal zwei Beispiele rausgegriffen. Zum einen eben diese bald endende Indo-Pazifik-Fahrt der Marine.
Ja, das ist eins meiner Beispiele. Und das zweite Beispiel, das liegt hier in Hamburg, von wo aus ich auch den Podcast aufnehme. Hamburg ist nämlich einer der wichtigsten Standorte in Deutschland, was Verteidigungsdiplomatie angeht. Und ich erzähle gleich mal, was die Bundeswehr hier ganz genau macht.
Bevor wir uns das aber mal in Ruhe anschauen, also diese beiden Beispiele, erzähl doch einfach mal Verteidigungsdiplomatie. Was ist das eigentlich genau? Was zählt man da alles zu?
Also Verteidigungsdiplomatie, das ist der gewaltfreie Einsatz militärischer Kräfte zur Durchsetzung nationaler Interessen. Und was gehört da dazu? Das kann sowas sein wie Besuche eben von Marineschiffen, gemeinsame Übungen, also nicht nur der Marine, können alle Teilstreitkräfte eben üben mit ausländischen Truppen zusammen. Das kann sein die gegenseitige militärische Ausbildung, also sowohl im Inland als auch im Ausland, und zum Beispiel auch Rüstungskontrolle. Dieses Ganze, das gibt's schon in verschiedenen Formen halt seit Jahrhunderten. Also Hafenbesuche gibt es schon seit Jahrhunderten. Und diesen Begriff Verteidigungsdiplomatie, der wurde erst in den 1990er Jahren geprägt durch die britische Regierung damals. Verkündetes Ziel war, Vertrauen aufbauen und Streitkräfte unterstützen, die demokratischen Regierungen unterstehen. Also 1990er, ne, das war ja der Fall des Eisernen Vorhangs. Und da haben die Briten eben so besonders auf die ehemaligen Sowjetrepubliken so abgezielt.
Das erinnert einen fast ein bisschen an den Spruch der Friedensbewegung. Frieden schaffen ohne Waffen. Ganz nicht, aber es geht in die Richtung, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Geht ein bisschen in die Richtung, ne? So witzig. Mit dem Unterschied halt, dass das Militär ja schon Waffen dabei hat und auch daran ausgebildet ist. Und dann ist halt auch die Frage, was ist denn das Ziel von Verteidigungsdiplomatie? Weil Staaten könnte man wirklich einsetzen, wenn man das Ziel Frieden hat, dass sich halt Militärs austauschen, die ja oftmals eine sehr eigene Sprache sprechen. Das Ziel könnte sein, am Ende Frieden und Kooperation. Derzeit ist das Ziel allerdings häufig vor allem Macht, also die eigenen Interessen durchzusetzen und die der anderen Nationen nicht so wichtig zu nehmen. Und in diese Kerbe schlägt auch Greg Kennedy. Er ist Professor für strategische Außenpolitik am King's College in London. Und mit ihm habe ich mich unterhalten zu diesem Thema. Und er sagt, das hat mich auch überrascht, selbst bei humanitärer Hilfe, das ist auch eins von diesen verteidigungsdiplomatischen Mitteln, selbst bei humanitärer Hilfe schwingt dieser Machtaspekt mit.
Zu den Aufgaben des Militärs gehört Abschreckung. Das kann man auf martialische Weise tun oder auch so. Wenn eine Armee 5000 Menschen 5000 Meilen weit transportieren kann, um eine zerstörte Stadt wieder aufzubauen, dann muss man kein Raketenwissenschaftler sein, um zu verstehen, dass diese Armee auch 5000 Menschen 5000 Meilen weit transportieren kann, um eine Stadt zu zerstören.
Stichwort humanitäre Hilfe, Julia, das hat die Bundeswehr ja auch schon mal gemacht.
Ja, da war die Bundeswehr auch schon beteiligt. Zum Beispiel 2005 war das, da gab es ja diesen verheerenden Tsunami in der Provinz Aceh, der indonesischen Insel Sumatra. Damals wurden im Lazarett eines Marineversorgungsschiffes Überlebende behandelt. Und wo wir jetzt gerade mal bei Marine sind, da können wir auch mal über diese Indo-Pazifik-Reise sprechen. Die wird nämlich schon angesprochen in den verteidigungspolitischen Richtlinien von Deutschland. Die hat das Verteidigungsministerium nämlich vergangenes Jahr neu aufgelegt. Und was steht da drin? Da soll die sogenannte regelbasierte Ordnung gestärkt werden durch, Zitat, die weltweite verteidigungspolitische Zusammenarbeit mit bewährten Partnern, insbesondere im Indo-Pazifik. Und die Ziele dieser Indo-Pazifik-Reise, die hat der Verteidigungsminister Boris Pistorius mal zusammengefasst im Mai in Wilhelmshaven zum Auftakt dieser Reise.
Wir wollen unsere regionalen Partnerschaften stärken und unsere Position als verlässlicher, präsenter Akteur in der Region festigen. Wir wollen zur Einhaltung des Seevölkerrechts beitragen und unsere Beziehung zu unseren Partnern dort in der Region erweitern.
Ja, da war ja einiges auf der Agenda, also diese Indo-Pazifik-Reise mit den Hafenbesuchen immer mal wieder entlang der Route und auch gemeinsamen Manövern durchaus mit anderen Streitkräften. Das gehört also zu Verteidigungsdiplomatie. Aber jetzt wollen wir ja auch darüber sprechen, woran man eigentlich erkennen kann, ob so eine Mission dann erfolgreich ist. Was sagt zum Beispiel Greg Kennedy dazu?
Ja, dazu sagt der Außenpolitik-Experte, erfolgreiche Verteidigungsdiplomatie zeichnet sich dadurch aus, dass eben diese ganzen militärischen Operationen im Einklang seien mit den außenpolitischen Zielen ziviler Diplomatie. Also jetzt im Fall Deutschland, dass halt sowas wie Auswärtiges Amt, Verteidigungsministerium und Kanzleramt eben an einem Strang ziehen. Er hat, das finde ich ganz witzig, er hat mir das erklärt an einem Negativbeispiel und zwar von 2019 aus Großbritannien.
You have a picture of a trade delegation in China.
Damals war eine britische Handelsdelegation in China, um bessere Handelsbeziehungen zu erreichen. Und genau zur gleichen Zeit gibt die Regierung bekannt, dass die Royal Navy ihren brandneuen Flugzeugträger ins südchinesische Meer schickt, um ihre Machtfülle bis in Chinas Hinterhof zu demonstrieren. Zwei komplett gegensätzliche Botschaften, die beide zur gleichen Zeit gesendet werden. Enorm schlecht abgesprochen.
Also so definieren wir jetzt Misserfolg, wenn es aber umgekehrt gedacht ein Erfolgskriterium ist, dass eben zivile und militärische Diplomatie im Einklang sind. Wie erfolgreich ist denn da die Indo-Pazifik-Flotte Marine, Julia?
Ja, da habe ich mal eine Expertin gefragt, und zwar Helena Legarda. Sie ist Analystin des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin.
Es war ein sehr positiver Schritt, vor allem im Hinblick auf die Umsetzung der deutschen Indo-Pazifik- und China-Strategie. Es war auch ein guter Schritt, um einige der erklärten Ziele der deutschen Regierung zu verfolgen, nämlich die Verteidigung der regelbasierten internationalen Ordnung und die Verbindung mit Partnern und Verbündeten in einer Region, die für Deutschlands Interessen strategisch sehr wichtig ist.
Und gemeint ist damit das deutsche Interesse an freien Handelswegen, also insbesondere die Freiheit der Schifffahrt in internationalen Gewässern, die ist ja im Seerecht festgeschrieben. Und bis zu 50% des Welthandels verläuft eben durch diese indopazifische Region, sagt die Analystin. Und da kann man sich schon vorstellen, jede Störung hat da Auswirkungen, nicht nur auf die deutsche Wirtschaft. Und Berlin schaut deswegen eben mit Sorge auf ein zunehmend aggressiv auftretenderes China. Das hat ja in letzter Zeit mit Luftraumverletzungen und auch Nötigungen ausländischer Fischer immer wieder versucht, seinen Machtbereich auszudehnen. Und im Fokus steht da so der Streit um das demokratische Taiwan, das China ja für sich beansprucht. Ein Anspruch, der auch die sogenannte Straße von Taiwan beinhaltet. Das sind die internationalen Gewässer zwischen Festlandchina eben und der Insel Taiwan. Und monatelang war da unklar, ob diese beiden deutschen Kriegsschiffe eben diese Route nehmen, diese Taiwanstraße durchfahren und damit eben eine Verstimmung Chinas riskieren würden. Und ich fand es dann ziemlich überraschend, dass Mitte September Verteidigungsminister Pistorius so betont gelassen das hier gesagt hat.
Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste Weg. Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg. Und es sind internationale Gewässer, also fahren wir durch.
Also fahren wir durch, irgendwie auch so ein T-Shirt-Spruch, finde ich, kann man auf T-Shirts drücken. Und chinesische Vergeltungsmaßnahmen habe es daraufhin nicht gegeben, sagt die Analystin Legarda.
Letztendlich geht es darum, welches Ziel man mit einer solchen Mission verfolgt und welche Kosten man bereit ist zu akzeptieren. Aber die Realität ist, dass Peking keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen hat. Daher sehe ich diese Mission unterm Strich sehr positiv, mit eigentlich recht begrenzten negativen Auswirkungen.
Okay, das ist in dem Fall also, ich sage jetzt mal ein Tüttelchen, gut gegangen. Mhm. Keine Aktionen von China gegen Deutschland als Antwort. Was ja schon ein bisschen verwundert, Julia. Eigentlich ist China ja durchaus nicht zimperlich, wenn da ausländische Schiffe, gerade westliche Kriegsschiffe, durch diese Taiwanstraße fahren. Man kennt Chinesen auch als eher rabiat, wenn es zu dem Punkt kommt.
Genau. Das Durchfahren, das kann Stress auslösen oder auch grundsätzlich, wenn man einfach diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufnimmt. Das musste auch Litauen zum Beispiel merken. 2021 hat nämlich China zum Beispiel alle Importe aus Litauen einfach mal gestoppt, auch wieder mit wegen dieser Taiwan-Frage. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Vergeltungsmaßnahmen eben auch die Bundesregierung befürchtet hat bei der ersten Indo-Pazifik-Fahrt der Marine. Die fand statt zwischen 2021 und 2022. Damals ist die Fregatte Bayern in See gestochen. Und die sollte nach dem Wunsch der Bundesregierung auch in einem chinesischen Hafen Zwischenstopp machen. Peking wollte jedoch Einfluss nehmen auf die Reiseroute, also sagen, wo sie eben nicht durchfahren dürfen. Und das hat dann unterm Strich damit geendet, dass die Bayern weder in China festmachen durfte, noch durch die Taiwanstraße gefahren ist. Also eine Blamage auf ganzer Linie. Und ich habe darüber mal geredet mit Johannes Peters. Er ist Experte für maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Und Peters sagt, jo, dieses Mal ist es besser gelaufen.
Bei dem ersten Indo-Pacific-Deployment hat man das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes umschifft und ist also außen um Taiwan herumgefahren, hat zu Recht da starke Kritik für geerntet. Man darf nicht vergessen, je mehr man auf chinesische Vorstellungen, wie man dort durchzufahren hat, eingeht, umso mehr legitimiert man im Endeffekt diese chinesischen Forderungen.
Und je mehr Nationen eben durch die Taiwanstraße durchfahren würden, umso schwieriger ist es dann halt für China, dieses Narrativ, das gehört eigentlich zu uns, aufrechtzuerhalten. Und deswegen sei die Präsenz von zwei deutschen Schiffen auch nicht zu unterschätzen, sagt Peters, und auch nicht zu unterschätzen für die Partnernationen Deutschlands in der Region.
Was wir sehen, ist, dass Anrainer dort wie Vietnam, Korea, die Philippinen, Singapur, einer der wesentlichen deutschen sicherheitspolitischen Partner auch in der Region, das Vorgehen sehr positiv bewerten. Das ist wichtig auch für das Standing der Partner in der Region gegenüber China.
Also gute Noten von einem Experten. Julia, die Frage, die ich jetzt habe, ist natürlich, was sagt denn die Marine selbst eigentlich zu dieser Indo-Pazifik-Reise?
Ja, also das ist auch erwartungsgemäß. Die sind sehr zufrieden. Die Sprecherin hat da auf Anfrage mitgeteilt, die deutsche Marine demonstriert mit dem Indo-Pacific-Deployment, dass sie für Deutschland ein verlässliches, weltweit einsetzbares und flexibles Instrument der Politik sei und die Ziele seien in Gänze erreicht worden. Es geht noch weiter, die deutsche Marine habe erfolgreich mit Partnernationen trainiert und, so die Marine weiter, durch Hafenbesuche und zahlreiche Gespräche in den unterschiedlichen Ländern sei es gelungen, die Zusammenarbeit mit Deutschlands Verbündeten zu stärken.
Na wunderbar. Aber war ja nicht immer so. Ich kann mich zum Beispiel noch an die letzte Indo-Pazifik-Reise erinnern, die nicht ganz so glatt gelaufen ist. Am Ende gab es sogar einen Rücktritt und dann auch gleich den des damaligen Marineinspekteurs. Also ein ziemlicher Knall. Kannst du noch mal zusammenfassen, wie es damals dazu gekommen ist?
Ja, also damals das war der damalige Marineinspekteur Kai-Achim Schönbach. Der ist zu Besuch gekommen, als die Fregatte Bayern 2022 in Indien angelegt hat. Und der war da in einer Gesprächsrunde bei so einem indischen Think Tank. Und da hat Schönbach gesagt, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, einen Monat vor Russlands Einmarsch in die Ukraine.
Meine Minister haben mich gefragt, was Russland wirklich will. Ist Russland wirklich daran interessiert, sich einen winzigen Streifen ukrainischen Bodens einzuverleiben? Nein, das ist Unsinn. Ich glaube, Putin übt wahrscheinlich Druck auf sie aus. Selbst wir, Indien und Deutschland, brauchen Russland gegen China. Ich bin ein radikal römisch-katholischer Christ. Ich glaube an Gott und an das Christentum. Und Russland ist ein christliches Land.
Ja, und daraufhin gab es halt diesen Sturm der Entrüstung, auch vom damaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, André Melnik. Der hat Schönbachs Statement bezeichnet als deutsche Arroganz und Größenwahn. Naja, und du hast schon gesagt, Schönbach musste dann eben seinen Posten räumen. Und daran sieht man eben schon, verteidigungsdiplomatische Missionen erfordern einerseits eben schon ein gewisses politisches Fingerspitzengefühl, und andererseits auch interkulturelle Kompetenz. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie läuft das so in der Bundeswehr? Wie wird das ausgebildet? Federführend ist dafür zuständig das Zentrum Innere Führung der Bundeswehr in Koblenz. Ich habe da mal angefragt und ein Zentrumssprecher hat mir geschrieben, dass interkulturelle Kompetenz zum einen eben Thema sei, schon in der dreimonatigen Grundausbildung aller Soldatinnen und Soldaten. Und dann wäre das fortgesetzt, anlassbezogen zu bestimmten Verwendungen oder Einsatzregionen mit den entsprechend notwendigen Inhalten, schreibt mir der Sprecher. Und dazu gehöre auch ein regional-kultureller Anteil. Außerdem werde interkulturelle Kompetenz auch immer wieder in der Ausbildung vertieft und sei sogar Teil der Persönlichkeitsbildung in der Bundeswehr.
Das leuchtet ein, dass das wichtig ist, besonders wichtig natürlich da, wo es auch aktiv gebraucht wird. Also es ist praktisch erkennbar, kann jemand das oder kann das nicht. Prüft die Bundeswehr trotzdem schon vorher mal, ob so eine Ausbildung was gebracht hat? Denn nach dem, was da passiert ist mit dem ehemaligen Inspektor Schönbach, kann man ja schon ins Zweifeln kommen.
Ja, also so eine kritische Überprüfung ist ja immer eine gute Idee. Das Zentrum Innere Führung sagt da, die Wirksamkeit der Ausbildung werde nicht evaluiert. Also gibt es keine Zahlen drüber offensichtlich. Ich habe deswegen einfach mal in der Truppe nachgefragt und habe mal gesprochen mit ein paar einsatzerfahrenen Offizieren, wie die das denn so in ihrem Dienst erleben. Und da muss ich sagen, ergibt sich jetzt ein gemischtes Bild. Und die Aussagen sind nachgesprochen, weil die Offiziere nicht erkannt werden wollten.
Für meinen Afghanistan-Einsatz bin ich für die Perspektiven aus verschiedenen Kulturen schon sensibilisiert worden. Interkulturelle Kompetenz war auch immer wieder Thema in unserer verpflichtenden politischen Bildung. Das hängt allerdings stark vom jeweiligen Vorgesetzten ab.
Und ein anderer einsatzerfahrener Offizier hat mir noch erzählt.
Klar, es gibt schon die allgemeine Ansprache im Sinne von: Es gibt verschiedene Kulturen, bevor ihr in den Einsatz geht, bereitet euch vor. Bei meinem letzten Einsatz wurde mir dann ein Satz mit 300 PowerPoint-Folien zur Verfügung gestellt. Das hat mich allerdings nicht wirklich weitergebracht. Ich habe die Situation erst verstanden, als ich im Einsatzland war und dort mit einem Offizier gesprochen habe, der seine Erfahrungen weitergegeben hat. Das musste ich mir aber auf eigene Faust organisieren.
Okay. Also das sieht jetzt so aus, als ob da manchmal auch der Zufall eine Rolle spielt. Also in diesem Fall, dass viel davon abhängt, welchen Vorgesetzten oder welche Vorgesetzte man da gerade hat. Mhm. Jetzt lass uns mal zu diesem zweiten Beispiel kommen für Verteidigungsdiplomatie, das du am Anfang angesprochen hast und was es in Hamburg gibt. Worum geht's da?
Hamburg ist ja so ein verteidigungspolitischer Hotspot in Deutschland. Da findet nämlich der internationale Generalstabslehrgang statt. Da werden ausländische Offizierinnen und Offiziere ausgebildet, und zwar an der Führungsakademie der Bundeswehr. Und dieser Lehrgang, der existiert seit 1962 schon, dauert insgesamt ein Jahr lang und es nehmen bis zu 60 internationale Offiziere teil. Dazu kommen dann noch 20 Bundeswehroffiziere. Unterrichtssprache für alle ist Deutsch. Also alle müssen komplett auf Deutsch das machen. Ausländische Teilnehmende erhalten da vorher einen einjährigen Sprachkurs, finde ich aber trotzdem schon sportlich.
Ja.
Und dieser Lehrgang soll halt dazu beitragen, dass diese internationalen Lehrgangsteilnehmer Deutschland verstehen, ja, wie das Land irgendwie tickt. Und wenn sie dann nachher zurückkehren in ihre Länder, dann dementsprechend ihre Führung beraten können. Und ich habe darüber mal gesprochen mit Oberst AD Frank Waskind. Der hat den Lehrgang bis Oktober dieses Jahres nämlich geleitet. Und er berichtet, hat mir erstmal so erzählt, woher die eigentlich alle kommen, diese teilnehmenden Offizierinnen und Offiziere. Das ist zum Beispiel Indien, Argentinien, Brasilien, Mexiko, Pakistan. Und welche Nationen da eingeladen werden und welche auch nicht, das entscheidet das Auswärtige Amt zusammen mit dem Verteidigungsministerium, und zwar nach der aktuellen politischen Großwetterlage, hat mir Waskind erklärt.
Und diese politische Ausrichtung war, als ich vor 7 Jahren hinkam, ganz klar Westafrika. Wir hatten dort Auslandseinsätze. Und viele deutsche Soldaten, die im Auslandseinsatz in Mali oder im Niger gewesen sind, sagen, Mensch, das ging das nochmal. Wir sind da hingekommen und schwupp, dann kam jemand, der hier in Deutschland ausgebildet war. Und auf einmal war das überhaupt gar kein Problem mehr. Die Kommunikation war super. Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit Dinge erreicht, die du sonst nicht erreichen wirst.
Und Waskind lobt auch die persönlichen Kontakte zwischen Offizierinnen und Offizieren, die eben in diesem internationalen Generalstabslehrgang entstünden und die dann teilweise auch über Jahrzehnte Bestand hätten. Mit der Folge zum Beispiel, dass man solche informellen Telefongespräche machen kann. Man kann einfach mal den anrufen, mit dem man da den Lehrgang gemacht hat, und dann eben Informationen auch mal auf einem kurzen Dienstweg bekommen kann. Allerdings mit der Weltpolitik hat sich auch die Einladungsliste verändert.
Was ist da konkret anders geworden?
Also es ist so, ab nächstem Jahr werden laut Waskind Mali, der Niger, Burkina Faso und Guinea keine Einladung mehr erhalten, die vorher da waren. Das kann man schon so verstehen als Protest gegen die dortigen Machtübernahmen des Militärs. Und was mich auch ein bisschen überrascht hat, der passionierte Lehrgangsleiter AD, der sieht das total kritisch. Er sagt, die Bundeswehr habe nämlich durch die Ausbildung dieser westafrikanischen Kameraden nur wenig zu verlieren, weil nämlich gar keine geheimen Inhalte weitergegeben würden, allerdings viel zu gewinnen, und zwar besonders die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu können.
Das stimmt schon, aber es ist ja ganz klar und jeder weiß, dass das in Mali zum Beispiel eine demokratisch gewählte Regierung vom Militär abgesetzt worden ist, und zwar, vorsichtig ausgedrückt, mit unrechtmäßigen Mitteln.
Ja, das ist so. Und gleichzeitig gibt es ja auch diese Frage, warum ist das eigentlich so passiert? Und Waskind hat mir erzählt, er hat das sehr intensiv mit einem Lehrgangsteilnehmer aus Mali diskutiert.
Der sagt klipp und klar, dass er nicht einer Regierung dient, sondern einem Volk. Nach dem Motto, wenn die Regierung einfach partout, zwar demokratisch gewählt, aber dann irgendwas macht, was dann einfach nicht mehr okay ist, dann muss man ihnen auch irgendwann mal die Stirn bieten. Und er sagt klipp und klar, ich diene meinem Volk.
Also sowas wie das Militär als Korrektiv in einer korrupten Demokratie. Das ist auch eine Perspektive auf die Entwicklung in Westafrika. Und Waskind hat mir weiter erzählt, eine weitere Lernmöglichkeit eben, vor allen Dingen für die Deutschen dann, seien regionale Informationstage gewesen, die es in diesem Lehrgang gibt. Da ist es so, dass Teilnehmende ihre Nationen vorstellen, militärisch, politisch und kulturell.
Ich habe jetzt 83 verschiedene regionale Informationstage hinter mir. Und ich weiß nicht, wie häufig ich immer wieder zu hören bekommen habe, nehmen Sie uns bitte mal auf Augenhöhe wahr. Gerade westafrikanische Staaten, wir werden nicht auf Augenhöhe wahr. Gut, das hat natürlich auch viel mit Postkolonialismus zu tun. Das müssen wir uns fragen. Welche Fragen stellen wir uns? Die Augenhöhe fehlt auch bei uns oftmals.
Ist ja ganz interessant. Deutscher Oberst, außer Dienst, redet kritisch, auch demütig eigentlich, leuchtet aber irgendwie ein, kann man nachvollziehen. Wenn man jetzt aber sieht, dass die deutschen Lehrgangsteilnehmenden bei dieser grundlegenden Frage künftig ja nur noch über westafrikanische Kameraden sprechen können, aber nicht mehr mit ihnen, kann man verstehen, dass da so ein Lehrgangleiter sagt, da vertun wir uns auch eine Chance. So viel jetzt mal zur Zukunft des internationalen Generalstabslehrgangs, Julia. Wieder ein bisschen zurück oder konkret aufs Wasser. Wie sieht denn jetzt die Zukunft maritimer verteidigungspolitischer Missionen aus? Etwa zum Thema Fahrten in den Indopazifik.
Habe ich nochmal die Expertin Helena Legarda gefragt vom Mercator-Institut und die ist da sehr deutlich.
Eine einmalige Mission dieser Art wird absolut nichts zu Deutschlands Glaubwürdigkeit und Einfluss in der Region beitragen. Sie wird wenig zur Verbesserung der Interoperabilität beitragen und zum Aufbau logistischer Kapazitäten. Solche Missionen müssen regelmäßig durchgeführt werden, damit sie die gewünschte Wirkung entfalten können.
Allerdings ist es so, dass diese Indo-Pazifik-Missionen halt schon ein Kraftakt sind für die deutsche Marine, die ja auch mit einem massiven Personalproblem zu kämpfen hat. Da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen hier bei Streitkräfte und Strategien. Und gleichzeitig steigen halt auch die Anforderungen zur Bündnisverteidigung in Ostsee und auch im Mittelmeer. Und in die Richtung geht auch Greg Kennedy vom King's College in London. Der warnt davor, dass sich die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik überhebt.
Verteidigungsdiplomatie sollte angesichts der anderen Dinge, mit denen Deutschland gerade beschäftigt ist, ziemlich weit unten auf der Prioritätenliste stehen. Es gibt eine ganze Reihe von Voraussetzungen für erfolgreiche Verteidigungsdiplomatie, nämlich militärische Glaubwürdigkeit, Kompetenz und erarbeitete Autorität. Da müssen Sie sich also zuerst drum kümmern.
So, you need to do that first.
Also wirklich Klartext. Und er sagt auch noch, er hat noch eine andere Aufgabe sozusagen, die er der Bundesregierung ins Aufgabenheft schreibt, und zwar folgendes.
You definitely need to recalibrate what your relationship between
Deutschland muss definitiv die Beziehungen neu justieren, zwischen einer außenpolitischen Elite neu kalibrieren, die im Wesentlichen auf wirtschaftliche Macht aus war, und anderen Beteiligten. Deutschland muss sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass militärische Macht wieder Teil internationaler Gespräche ist. Und Deutschland spricht diese Sprache nicht. Wenn man keine Diplomaten hat, die sich mit den militärischen Elementen eines Staates auskennen, wozu sollen Diplomaten dann heutzutage überhaupt gut sein?
Puh, das ist ja mal eine relativ klare Ansage an unsere zivile Diplomatie, der offensichtlich hier und da was ganz Entscheidendes fehlt. Diesmal sogar aus London die Kritik. Was sagst du dazu?
Es war wirklich Klartext, der ein bisschen wehtut, so als deutsche Staatsbürgerin, die sich ja effektive Organisationen wünscht. Und ja, gleichzeitig fürchte ich, er hat ein bisschen recht. Und es geht noch weiter. Also wir haben noch mehr klare Ansagen. Auch der Marine-Experte Johannes Peters hat klare Ansagen, und zwar in Richtung Militär.
Militärs werden immer sagen, ihnen ist am besten geholfen, wenn sie außer Üben relativ wenig zu tun haben. Das ist aber nicht, wie die Welt funktioniert, leider. Und wir können uns als Deutschland eben nicht aus dieser Region gänzlich heraushalten. Das ist sicherlich für die Streitkräfte mit großen Anstrengungen verbunden, aber es ist nun mal das, was auch zu ihrem Portfolio gehört.
Also das Portfolio, und in der Theorie stimmt dem auch der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt zu, Boris Pistorius. Hier nochmal ein Ausschnitt aus seiner Rede in Wilhelmshaven im Mai.
Wegschauen, meine Damen und Herren, im Indopazifik, keine Präsenz zeigen und nicht für die regelbasierte Ordnung einzutreten, das ist und wird keine Option für Deutschland sein.
Also die Message, die Bundeswehr duckt sich nicht weg, auch wenn es anstrengend ist. Das sollte so die verteidigungsdiplomatische Nachricht sein. Jetzt ist es allerdings so, Ende Oktober ist bekannt geworden, dass Pistorius beschlossen hat, die beiden Kriegsschiffe, die sind ja gerade auf der Heimreise, dürfen nicht den direkten Weg durchs Rote Meer nehmen, sondern sie müssen stattdessen um ganz Afrika herum nach Hause fahren, um den Angriffen der jemenitischen Houthis auszuweichen. Das Verteidigungsministerium hat gesagt, die Bedrohungslage sei eben in der Region aktuell sehr hoch und die beiden Kriegsschiffe nicht für Luftverteidigungsoperationen ausgelegt. Und ja, auch wenn halt die Bundesregierung schon Gründe hat für die Umfahrung des Roten Meeres, wenn man da jetzt mal so ein paar Marineblocks sich anguckt und auch internationale Medien, da wurde diese Entscheidung des ja auch NATO-Mitglieds Deutschland schon heftig kritisiert. Hier mal ein Marineblogger.
Wenn die Houthis, die über keine Marine verfügen, ein NATO-Kriegsschiff an der Durchquerung des Roten Meeres hindern können, was sagt das dann über die maritime Überlebensfähigkeit der NATO in einem Seekrieg gegen den Iran, Russland, China oder alle drei aus?
Ja, und hier ein anderer titelt:
Rotes Meer jetzt so gefährlich, dass selbst NATO-Kriegsschiffe es meiden.
Ja, und was an der ganzen Sache halt ein bisschen bitter ist, von der Durchfahrt der Taiwanstraße spricht halt keiner mehr.
Ja, so kann es gehen. Dann sind die Effekte, die man sich erhofft hatte, ganz schnell kaputt, weil einem was dazwischen kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es an Bord der Schiffe jetzt auch ein paar sehr zerknirschte Gesichter gibt. So ein Ende hatte man sich wahrscheinlich nicht erhofft. Julia, vielen Dank für deine Recherchen. Weiterführende Links zum Thema findet ihr in unseren Shownotes.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und jetzt wollen wir euch noch eine spannende Dokumentation empfehlen. Wir bleiben beim Thema, eine Dokumentation, die heute Nacht im Ersten lief. Zeitenwende hautnah, ein Jahr mit Soldaten, so heißt sie. Es geht beispielsweise um die Perspektive einer Rekrutin und einen Piloten, der an der NATO-Ostgrenze in einem Aufklärungsflugzeug unterwegs ist. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
Guten Morgen, Kompanie!
Guten Morgen, Herr Mann!
Ich hoffe, Sie haben sich gut erholen können am Wochenende. Diese Woche, die wird nochmal knackig werden.
Major Radloff-Kaserne in Bayern. Rekrutin Samira beim Morgenappell. Ihr Marschbefehl für diese Woche hat es in sich, denn knackig heißt Bodenkontakt.
Es ist weniger die körperliche Belastung, mehr ist es die mentale Umstellung. Was mir sehr schwer fällt, also persönlich, ist das Rausgleiten aus den Stellungen, also das Rückwärtsgleiten. Da sind wir manchmal meine langen Beine ein bisschen im Weg.
Ob Samira in Bayern, Marco auf hoher See oder Jannik bei den Panzerübungen in Litauen, nur drei von tausenden Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die vor einer Entscheidung stehen über ihre berufliche Zukunft und ihr persönliches Schicksal. Sie spüren hautnah die Auswirkungen der Zeitenwende.
Und die Freiheit des deutschen Volkes!
Tapfer zu verteidigen.
Tapfer zu verteidigen!
ARD